Ja, einen schönen guten Morgen nochmal von einer anderen Situation aus. Ich begrüße jetzt auch den Livestream und die Zuhörer, die später das mal auf CD oder im Podcast hören. Heute setzen wir, also vorher noch, mein Name ist Uwe Terboven und ich darf heute das Wort Gottes rüberbringen und möchte dann gerade nochmal mit dem Gebet anfangen. Halleluja, Vater. Ja, ich danke dir dafür, dass du heute das Sprachrohr oder mich zum Sprachrohr machst, um dein Wort in die Herzen der Zuhörer einzupflanzen. Halleluja. Lass nicht mich meine Sachen reden, sondern lass mich deine Sachen reden. Amen. Heute setzen wir unsere vierteilige Sommerreihe über das Buch Ein Leben voller Segen von Robert Morris fort. Ich kann das wirklich sagen, Bernd hat es ja heute auch schon gesagt. Übrigens, Bernd, fällt mir gerade ein, eigentlich könnte ich jetzt mich hinsetzen und Amen sagen, weil du hast sowieso schon das meiste gesagt von dem, was ich predigen will. Aber so ist Gott. Gott macht ein Bündel draus aus den Zeugnissen, aus dem Lobpreis, aus den Ansagen und aus der Predigt. Die letzte Woche haben wir erfahren, was den Unterschied zwischen Segen und Fluch ausmacht, nämlich unser Verhalten gegenüber Gott. Uns wurde veranschaulicht, was das Wichtigste oder dass das Wichtigste immer zuerst kommen muss. Das ist Treue und Zehnten. Und wir haben was über das Gesetz des Lebens gehört. Ein guter Verwalter zu sein. Heute gehen wir ein paar Schritte weiter in dem Buch. Der Titel meiner heutigen Predigt ist Gott sei Dank. Und in der Vorankündigung habe ich noch geschrieben, was? Was abgeben? Und dann noch dafür auch noch dankbar sein? Bin ich hier in der verkehrten Welt? Ja! Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn eine verkehrte Welt was verkehrt erachtet, dann muss es richtig sein, oder? War das jetzt etwas zu intellektuell? Machen wir es mathematisch. In der Mathematik weiß man genau, Minus mal Minus gibt Plus. Wenn eine gefallene böse Welt etwas als schlecht ansieht, dann kann es einfach nur gut werden. Persönlich habe ich diese Art Gottes, sich bei einem freudigen Geber zu bedanken, so 2000 zum ersten Mal erlebt. Wir hatten einen Gottesdienst in unserer damaligen Gemeinde, der neuen Gemeinde Limburg, und hatten ein Sonderopfer. Für eine afrikanische Gemeinde, die eine Schule bauen wollte, wobei diese Schule da nur aus einem Dach bestand. Aber für dieses Dach brauchten die halt Geld. Und ich habe damals hinten an der Technik gesessen und habe mir so gedacht, Schule, Kinder, komm, weißt du was, da gibst du mal was. Habe ins Portemonnaie geguckt, habe dort 100 D-Mark damals noch gefunden, habe die ins Opfer geschmissen. Nach dem Gottesdienst wurde auch kurz verkündigt, also dieses Sonderopfer hat das komplette Dach abgedeckt, also oder besser gesagt aufgedeckt. Kam meine Frau zu mir und sagte, du, weißt du was? Ich fand das so toll, ich habe 100 D-Mark gespendet. 200 D-Mark im ersten Moment kurz geschluckt, weil das ist keine kleine Summe. Aber ich habe gesagt, was soll's? Für die Kinder in Ordnung. Gut, kurz nach dem Gottesdienst kam eine liebe Schwester zu uns und sagte, mir ist gerade eine Idee gekommen, ich wollte heute mit unseren Kindern zum Tag der offenen Tür beim AWB. Hättet ihr nicht Lust mitzukommen? Wir hatten nichts Besonderes vor, also sind wir hin. War ein schöner Nachmittag, war toll, gab auch ein Gewinnspiel. Unsere Kinder haben gesagt, komm, machen wir mit. Wir haben mitgemacht. Und was soll ich sagen? Wir haben den ersten Preis gewonnen. Der erste Preis war die komplette Befreiung der Müllgebühr für ein ganzes Jahr. Wert etwas über 400 Euro, D-Mark. Danke Gott. Es ist fantastisch, wie er das machen kann. Da denkt man sich nichts Böses, hat aber ein freudiges Herz. Und Gott sagt gleich Danke. Fazit ist, tue, was Gott von dir möchte, ohne zu grübeln und mit Freude. Manchmal auch, wenn es eine Herausforderung ist. Den Jüngern von Jesu ging es in der nächsten Geschichte übrigens auch so. Am späten Nachmittag kamen die 12 Jünger zu ihm und sagten, schick die Leute fort in die nahegelegenen Dörfer und Höfe. Dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft finden. Denn hier, in dieser verlassenen Gegend, gibt es nichts zu essen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen was zu essen? Unmöglich, sagten die Jünger. Wir haben lediglich 5 Brote und 4 Fische. Oder meinst du, dass wir losgehen sollen und für diese ganzen Mengen vielen Menschen Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer. Sie sollen sich zu Gruppen zu je 50 niederlassen, erwiderte Jesus. Da setzten sie sich alle hin. Jesus nahm die 5 Brote, die 2 Fische. Dann brach er die Brote in Stücke und segnete. Und er bat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke, reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Alle aßen, so viel sie wollten, und am Schluss sammelten sie noch 12 Körbe voll ein. In dieser Geschichte steckt alles, worum es heute geht. Und damit kommen wir schon zu meinem ersten Punkt. Nur wer gibt, kann empfangen. Schauen wir uns die Geschichte von den Jüngern, die ihr wahrscheinlich alle kennt, doch noch mal etwas genauer an. Stellt euch vor, ihr wärt einer dieser Jünger. Ihr seid mit Jesus auf einer Vortragsreihe. Gott redet über Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es wird immer später. Euch knurrt der Magen. Ihr habt mal wieder nicht an Snickers gedacht. Und anstatt die Leute wegzuschicken, sagt er dir, gib dir ihm was zu essen. Klasse. Das bisschen, was von heute Morgen noch übrig geblieben ist, reicht noch nicht mal für uns 13. Und das sollen wir jetzt auch noch teilen. Doch wie ging es weiter? Die Jünger gaben das Wenige, das sie hatten, Jesus. Er segnete das Wenige und gab es zum Austeilen an die Jünger zurück. Und hier kommt der Punkt, den ich erst so richtig verstanden habe. In den letzten Wochen haben wir gelernt, dass der erste Teil unseres Einkommens, der Zehnte, dass, wenn wir den ersten Teil unseres Einkommens, den Zehnten, Gott geben, ist der Rest gesegnet. Da lese ich jetzt mal was aus dem Buch vor, direkt, was Herr Morris geschrieben hat. Ich kenne viele liebe Christen, die nie erleben, wie sich ihr Geld vermehrt. Und der Grund dafür ist oft, dass es nicht gesegnet wurde. Wenn wir es zuerst Gott geben und Gott seinen Segen darauf legen, erst dann und nur dann kann es sich vervielfachen. Jesus, der unseren Zehnten in Empfang nimmt, ist der Einzige mit der Macht, unser Geld zu segnen, sodass es sich vermehren kann. Das ist das erste Prinzip der Vervielfachung. Das zweite Prinzip lautet, nur was man weggibt, kann sich vermehren. In dem Beispiel eben, das wir eben betrachtet haben, hielten die Jünger das Brot und die Fische in den Händen. Die Speisen waren gesegnet worden und hatte nun das Potenzial, sich zu vermehren. Doch wenn die Jünger das, was sie in den Händen hielten, selbst gegessen hätten, wären es 5 Brote und 2 Fische geblieben. Es hätte sich niemals vermehrt. Jeder von ihnen hätte etwas zu essen bekommen. Aber anstatt einen vollen Magen und 12 Körbe mit den Resten zu haben, hätten sie noch einen knurrenden Magen gehabt. Sie mussten es weggeben, damit es sich vervielfachen konnte. In dem Buch heißt es, Der Rest waren immer noch 5 Brote und 2 Fische. Es war durch Segnen nicht mehr geworden. Das Gesegnete vermehrte sich erst in dem Moment, in dem die Jünger es aus ihren Händen gaben. Also nicht in den Händen von Jesus vermehrte sich das Essen, sondern in den Händen der Jünger, während sie Gott gehorsam waren. Im Buch schreibt er weiter: Ich persönlich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Spenden und Geben dem Zehnten. Es gibt einen Unterschied zwischen Spenden und dem Geben des Zehnten. Mit dem Zehnten geben wir einfach nur an Gott zurück, was ihm ohnehin gehört. Wenn wir ihm über unsere Ortsgemeinde unsere Erstlinge geben, die ersten 10% unseres Einkommens, ist das gesegnet, was uns gehört. Man kann aber nicht spenden oder weggeben, was einem nicht gehört. Die ersten Erträge gehören Gott. Den Rest können wir behalten oder weggeben, wie wir wollen. Aus diesem Betrag geben wir, was die Bibel oft als Opfer bezeichnet. Der Zehnte ist nicht weggeben, sondern zurückgeben. Wir geben Gott zurück, was ihm bereits gehört. Darum besteht das zweite Prinzip der Vervielfachung darin, dass wir Geld, das über unseren Zehnten hinausgeht, teilen müssen, wenn es sich vermehren soll. Erinnern wir uns nochmal, auch letzte Woche hat Bernd davon gesprochen, der Zehnte ist nicht weggeben, sondern zurückgeben. Die zwei Prinzipien, die hier eben angesprochen wurden, sind: erstens, wir geben unser Geld zuerst Gott, damit er es segnet. Zweitens, wir geben über unseren Zehnten hinaus, weil nur das, was wir teilen, vermehrt werden kann. Und damit sind wir schon bei Punkt 2. Wer besitzt wen? Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Geld an und für sich nicht schlecht ist. Was hinter dem Geld steht, macht den Unterschied. Ist das Geld Gott unterstellt, dann steht Gottes Geist dahinter und es kann sich vermehren. Ist es nicht Gott unterstellt, untersteht es automatisch dem Geist Mammons. Bibel wird Mammon oft erwähnt. Mammon ist der Geist dieser Welt und der ist, wie wir wissen, ein Lügner. Deswegen warnt auch die Bibel in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Achtung, nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Liebe zum Geld. Geld ist ein guter Diener, aber ein grausamer Herrscher. Deswegen bedenkt, die Antwort auf Probleme ist nicht Geld, sondern Gott. Ich habe eben die Geschichte von dem Lager erzählt. Bei dieser ganzen Sache war auch noch eine andere Situation. Ich habe eine ganze Menge Material für die Pfadfinder, auch für die Gemeinde war es, aber in erster Linie auch für den Sanitätsdienst der Pfadfinder. Das habe ich bei mir im Lager eingelagert und als es jetzt darum ging, ja, ich kann so ein großes Lager einfach nicht mehr finanzieren, will es auch nicht, muss mich verkleinern, dann kamen halt gut gemeinte Ratschläge, so unter dem Motto, dann schmeiß doch das Zeug weg und lass doch den schickste Bundesleitung, soll die sich drum kümmern. Ich hatte da nie ein ruhiges Herz für. Ich habe auch angefangen, wie ich gesagt habe, einige Lager zu suchen, die noch kleiner waren. Habe da nie Erfolg gehabt. Bis ich so den Gedanken hatte, Moment, was du an Material für die Sunnis hast, sind ungefähr 20 Paletten. Das sind ungefähr 20 Quadratmeter von 200 Quadratmetern, die du suchst. Wir haben letzte Woche gelernt, 10 ist eine Zahl, die Gott sehr liebt. Und nachdem ich da ein ruhiges Herz zu hatte, dann ging das mit dem Lager auch richtig wieder voran. In 5. Mose 8, Vers 18 steht, so gedenk doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Er gibt uns die Kraft, den Reichtum zu erwerben. Er gibt uns die Ideen, wie wir wohlhabend werden können. Er schreibt uns nicht den Scheck blanko aus. Es ist nie das Geld allein, was er uns gibt. Und es ist auch nie das Geld alleine, was er von uns sehen möchte, dass wir geben. Nicht jeder kann Geld geben. Aber er hat Talente, die er eingeben kann für seine Mitmenschen, für Gott. Robert Morris sagt in seinem Buch, dass er als junger Mensch sehr egoistisch war, was sich erst verändert hatte, als er Jesus angenommen hat. Und zwar ziemlich krass, wie die nächste Geschichte jetzt gleich zeigt. Ich erinnere mich noch genau, wie es war, als wir das erste Mal nach meiner Bekehrung essen gingen. Ich wollte der Kellnerin, die uns bediente, irgendwie Jesus nahebringen. Da kam mir ein Gedanke. Wenn ich kein Essen bestellte, sondern das Geld nehmen und es als super großzügiges Trinkgeld zusammen mit einem evangelistischen Traktat hinterlassen würde, vielleicht würde das Trinkgeld sie anspornen, das Traktat zu lesen, sodass sie Jesus kennenlernen konnte. Genau das taten wir. Bevor wir uns verabschiedeten, sagten wir ihr in wenigen Worten, wie sehr sie Gott am Herzen lag. Etwa einen Monat später besuchten wir an unserem Luxusabend wieder das gleiche Restaurant. Den ganzen Monat hatte ich gebetet, dass Gott uns genug zusätzliches Geld geben würde, um ein noch größeres Trinkgeld mit einem weiteren Traktat zu hinterlassen. Wie erbeten hatte unser treuer Gott es uns ermöglicht, zusätzlich $50 zu sparen, die wir zusammen mit einem kleinen Heft über Gottes Rettung weitergeben konnten. An dem Abend baten wir im Restaurant darum, dass uns die gleiche Kellnerin bediente, und wir hinterließen ihr ein $50 Trinkgeld für eine $10 Mahlzeit. Einen weiteren Monat später kamen wir wieder und waren gespannt, ob die Kellnerin immer noch dort arbeite. Und so war es auch. Als sie uns sah, sagte sie, ich habe das Heft gelesen, das Sie beim letzten Mal mitgebracht haben. Wir versuchten nicht zu zeigen, wie begeistert wir waren, das zu hören. Sie fuhr fort, und ich habe am Ende das Gebet gesprochen und Jesus angenommen. Natürlich freuten wir uns riesig, aber sie war noch nicht fertig. Dann habe ich meinen Mann angerufen und ihm das ganze Heft vorgelesen und auch er hat das Gebet ebenfalls gesprochen. An diesem Punkt sagte ich, das ist ja wunderbar, aber was meinen Sie damit, dass Sie Ihren Mann angerufen haben? Ist der berufsbedingt auf Reisen? Mit einem beschämten Gesichtsausdruck antwortete sie, nein, mein Mann ist im Gefängnis. Er kommt in 2 oder 3 Jahren raus. Wir beide wollten Ihnen danken, dass Sie mir das Heft dagelassen haben und dass Sie so großzügig waren. Das Geld ist ziemlich knapp, seit mein Mann im Gefängnis sitzt. Über die nächsten Jahre halfen meine Frau und ich dieser freundlichen Kellnerin im Glauben zu wachsen und sahen großes geistliches Wachstum bei ihr. Wir begannen auch, uns als Mentoren um ihren Mann im Gefängnis zu kümmern. Als er entlassen wurde, wurden er und seine Frau Gemeindemitglieder und ließen sich gemeinsam taufen. Ich hatte das Vorrecht zu wissen, dass ihr Leben und ihr ewiges Schicksal verändert worden waren, weil ich mein Geld gegeben habe. Und ich gab, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Wie in dem Buch immer wieder gezeigt wird, spricht Gott mit uns über Geld. Aber Achtung, das tut der Mammon auch. Auf wen hören wir? Hinzu kommt, der Mammon hat noch zwei Kollegen, die uns von einem Leben voller Segen abhalten wollen. Der Geist der Armut und des Hochmuts. Wenn Mammon es nicht verhindern konnte, dass wir gesegnet wurden, versucht die Armut, dass wir uns dieses Segens schämen. Dafür sollten wir uns in Acht nehmen. Überlegt doch mal. Könnte Gott etwas in eurem Leben tun, für das man sich schämen müsste? Jetzt aber aufgepasst. Kann uns die innere Armut nicht angreifen, versucht es der Feind von der anderen Seite. So, jetzt wieder zu hören?
Ja.
Gut. Hochmut sagt, Wohlstand kommt von harter Arbeit. Armut sagt, Wohlstand kommt vom Teufel. Hochmut sagt, du solltest stolz darauf sein, was du hast. Armut sagt, du solltest dich schämen für das, was du hast. Beides sind Fallen, weil sie den Blick auf Dinge richten, anstatt auf Gott. Ich möchte einige Beispiele nennen, wie sich diese inneren Haltungen auswirken können, damit sie in der Lage sind, entsprechende Angriffe in ihrem eigenen Leben zu erkennen. Wie reagieren Sie, wenn Ihnen ein Kompliment zu Ihrer Uhr oder Ihrer Kleidung gemacht wird? Der Hochmut sagt, das ist ein Import aus Übersee. Die Armut sagt, das alte Ding, das habe ich im Ausverkauf mitgenommen. Der Hochmut versucht, einen Eindruck zu vermitteln, für Dinge mehr bezahlt zu haben, als es tatsächlich der Fall war. Die Armut will tun, als wäre es weniger gewesen. Die Armut hat das Bedürfnis, Käufe und Besitz zu rechtfertigen, weil der Segen als etwas Böses betrachtet wird. Das führt zu folgendem Gedankengang. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich viel Geld für irgendetwas ausgebe, denn das würde bedeuten, dass ich nicht geistlich bin. Erkennen Sie die Falle? Es geht nie um Besitz. Es geht immer um das Verhältnis zum Besitz. Besitzen wir etwas oder besitzt es uns? Da habe ich auch ein kleines Beispiel von vor einigen Jahren. Da ging es uns finanziell wirklich sehr, sehr mies. Und in der Gemeinde wurde auch mal so über dieses Thema gesetzt. Besitzen wir was oder besitzt es uns? Machen wir etwas zu unserem Gott? Und ich hatte habe eine große Sammlung Märklin-Eisenbahn, besonders viele Loks, auch ein paar sehr alte Stücke, gute Stücke dabei. Und dann kam irgendwann dieser Gedanke, die könntest du verkaufen. Da kommt einiges an Kohle rein. Schöne Eisenbahn. Meine erste Eisenbahn habe ich mit 2 Monaten bekommen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, Gott, ja, komm. Verkaufen, machen wir. eBay geguckt, wo man das verkaufen kann. Und mich hat ein Schock getroffen. Die Preise, die zu der Zeit für Modelleisenbahnen aufgerufen wurden, waren nicht einmal 10% vom Einkaufspreis. Und das waren wirklich Sammlerstücke. Okay, es bringt ja gar nichts. Und dann habe ich nochmal mit Gott gebetet, sage ich, hier, Gott, ich will das geben, aber kannst du nicht irgendwas machen, dass der Preis ein bisschen steigt? Soll ich Ihnen sagen, was Gott gesagt hat? Entspann dich. Ich wollte nur dein Herz sehen. Die Eisenbahn habe ich heute noch. Gucken wir nochmal, was im Buch noch weiter steht. Er hat so viele Beispiele hier drin. Woher wissen wir, wo unser Herz steht? Zuerst sollten wir uns folgende Frage stellen. erwarte ich die Erfüllung meiner Bedürfnisse von Gott oder von Menschen? Werde ich wütend auf oder nachtragend gegenüber Menschen, die mir nicht helfen, so wie ich es will? Ich gebe anderen die Schuld an meinen Umständen? Das alles sind Warnzeichen, dass wir unsere Versorgung mehr von Menschen als von Gott erwarten. Wenn dem so ist, ist die Enttäuschung letztendlich vorprogrammiert. Und irgendwann auch die Verbitterung. Wir müssen außerdem lernen zu erkennen, wo es sich in unserem Hochmut, in unserem Innern Hochmut oder Armut breit macht. Es ist entscheidend für unsere geistliche Gesundheit und unsere Effektivität im Reich Gottes, dass wir solche Haltungen durch ein dankbares Herz ersetzen. Hier ein paar Testfragen, die uns den Unterschied klar machen sollen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Ihre Lebenssituation denken? Ich habe mehr verdient, sollte mich schuldig fühlen. Danke Gott, dass du für mich sorgst. Das erste sagt der Stolz. Das zweite die Armut. Das dritte die Dankbarkeit. Wenn jemand sagt, du hast aber ein schönes Haus. Na? Richtig drauf tippen, dann geht's auch. Was denken Sie? Wir bauen demnächst ein größeres. Es war ein Schnäppchen. Danke. Gott hat uns gesegnet. Welcher Geist sagt was? Genau, Hochmut, auch wieder die Armut und die Dankbarkeit. Wenn jemand sagt, das ist ein schöner Anzug, ein schönes Kostüm, was sagen Sie? Der Stolz sagt, es ist maßgeschneidert. Die Armut sagt, es hat nur die Hälfte gekostet. Die Dankbarkeit sagt, Dankeschön. Wenn jemand sagt, das ist aber ein schönes Auto, dann sagt der Stolz, ich habe drei davon. Die Armut sagt, das ist ein Firmenwagen. Die Dankbarkeit sagt Danke. Stolz tut so, als hätten wir mehr bezahlt. Armut tut so, als hätten wir weniger bezahlt. Der Dankbarkeit ist egal, was die Leute denken. Ihr ist es wichtig, was Gott denkt. Wie wäre es einfach mit der Wahrheit? Wenn jemand sich zu etwas äußert, was uns zur Verwaltung anvertraut ist, sollten wir einfach die Wahrheit sagen und dankbar sein. Stolz vergleicht uns mit anderen. Meins ist besser. Armut hingegen will, dass wir andere mit uns vergleichen. Der hat es übertrieben. Dankbarkeit will, dass wir uns mit Gott vergleichen. Und da bleibt uns nur eins zu sagen. Danke. Der entscheidende Faktor im Kampf gegen den Mammon ist die Erinnerung an das, was Gott für uns aus Gnade getan hat. Am besten ist es, dass wir immer Gott bitten, eine Situation aus seiner Sicht zu sehen. So kommen wir jetzt zum dritten Punkt, eine Herztransplantation. Mit dem ähnlichen Lied hörten Bitte nach Gottes Blick, können wir dann an den nächsten Schritt gehen. Lukas 6, Vers 38 steht, gebt, so wird euch gegeben, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Aus dem Zusammenhang gerissen, wie der Text oft vorgelesen wird, scheint es hier nur um Geld zu gehen. Wenn wir aber auch die Verse davor mitlesen, werden wir erkennen, dass dieses Prinzip zwar auch für Geld gilt, aber ebenso für Vergebung, Barmherzigkeit, Verständnis und Geduld. Es geht hier nicht um eine reine Win-Win-Situation. Ich gebe dem, du gibst mir. Gott möchte, dass wir unser Herz verändern lassen. Dass wir einfach geben, um zu geben. Dann kann er uns belohnen. Ja, es ist kein Geschäft, das wir mit Gott machen. Er möchte uns belohnen, nicht bezahlen. Ach, mal eine Frage. Kann mir mal jemand gerade 100 Euro geben? Danke. Was war? Im Buch schreibt Robert Morris über den ersten Part der Herztransplantation, über das selbstsüchtige Herz. In Mose 5, Vers 15, Kapitel 15, Vers 9 lesen wir, dass wir gegen die bösen Gedanken angehen müssen, die uns davon abhalten wollen, mit anderen barmherzig umzugehen. Gott bezeichnet selbstsüchtige Gedanken als böse. Der Egoismus flüstert, dass wir vielleicht selbst nicht genug haben und dass Gott uns nicht treu mit dem versorgen wird, was wir brauchen, wenn wir geben. Gott sagt, erlaubt euch nicht so zu denken. Natürlich sind Gier und Egoismus keine angemessenen Beweggründe zum Geben. Gott möchte aus uns habgierigen, selbstsüchtigen Nehmern dankbare, großzügige Geber machen. In 1. Josua 1 lesen wir, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was da drin steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Viele Menschen lesen diesen Vers und denken, dass sie nur genug in der Bibel lesen und darüber nachdenken müssen, wenn sie reich und erfolgreich sein wollen. Schauen Sie doch noch einmal genauer hin. Dann werden Sie sehen, dass das nur zum Teil stimmt. In diesem Vers steht in Wirklichkeit, wir sollen Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken, damit wir das tun können, was es uns aufträgt. Das Handeln nach Gottes Wort bringt Erfolg und Segen. Genau deshalb ist Egoismus unser Feind. Egoismus versucht zu manipulieren und Geschäfte mit Gott zu machen. Wir wurden schon als Egoisten geboren. Auch auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen zu nahe trete, falls Sie gerade erst Mutter und Vater geworden sind. Hallo Elaine. Ich muss Ihnen sagen, dass Ihr süßes kleines Engelchen als total und absolut selbstsüchtiger Mensch auf die Welt gekommen ist. Die erste verbale Äußerung eines jeden Babys ist nicht Mama oder Papa, sondern Wäh! Sinngemäß übersetzt, gib mir was zu essen, wechsel meine Windeln, nimm mich auf den Arm und zwar sofort. Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass jedes zweijährige Kind auf diesem Planeten nur ein Lieblingswort hat? Meins. Egoismus ist tief in unserem Herzen verankert und daran ändert sich auch nichts, nur weil unsere Körper erwachsen werden. Falls Sie Zweifel daran haben, versuchen Sie mal nur einmal vom Teller eines Mannes ein Stück Fleisch wegzunehmen. Oder besser nicht, wenn Ihnen Ihre Hand lieb ist. Vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber die meisten Männer teilen ihr Essen nicht gerne mit anderen. Die meisten Frauen hingegen finden dabei gar nichts. Beobachten Sie mal eine Gruppe von Frauen in einem Restaurant. Da wird mehr Essen getauscht als auf einem Naturalienmarkt. Darum gehen Frauen auch meistens davon aus, dass ihr Mann sie genauso gerne von seinem Teller essen lassen wird. Das ist ein Irrtum. Täglich spielen sich tausende Male in einem Fastfood-Restaurant in unserem wunderschönen Land etwa folgende Szene ab. Ein Paar fährt in einen Drive-In an den Bestellschalter und hört den Satz: Willkommen bei XYZ. Was darf's denn sein? Der Mann lehnt sich aus dem Fenster und sagt, etwas lauter als nötig: Ja, ich hätte gern einen doppelten Cheeseburger, Pommes und eine Cola. Dann dreht er sich zu seiner Frau um und fragt: Und was willst du, Schatz? Sie antwortet: Ach, danke, ich möchte nichts. Du kannst mir ja was von dir abgeben. Ich dir etwas abgeben? Denkt der Mann. Verstehst du denn nicht, dass das von mir eben mir gehört? Ich habe genau so viel bestellt, wie ich essen will. Natürlich sagt der Mann das nicht laut. Stattdessen erwidert er freundlich: Schatz, wenn du was willst, bestelle ich dir es gerne. Wenn du Pommes willst, kriegst du auch Pommes. Ach nein, entgegnet sich, ich habe gar keinen Hunger. Natürlich weiß der Mann ganz genau, dass mindestens die Hälfte seiner Pommes dahin sind. Was ich sagen will ist, wir sind alle egoistisch. Die Grundeinstellung des menschlichen Herzens ist zu horten, bloß nichts mit anderen zu teilen. Doch dann kommt der liebende Vater im Himmel und sagt zu uns und sagt: Ich möchte dieses böse, egoistische Herz verändern und dich zu einem Geber machen. Ich möchte dich mir ähnlicher machen. Es gibt aber auch noch andere Herzkrankheiten. Können wir gleich weiterlesen. Das verdrossene Herz. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz sollst nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Steht nach Luther im 5. Mose 15, Vers 10. Das sagt Gott in dem Text, den wir bereits gelesen hatten. Nachdem wir über das selbstsüchtige Herz gesprochen haben, müssen wir uns als nächstes mit unserem verdrossenen Herzen auseinandersetzen. Schauen wir uns einmal den ganzen Vers an. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz sollst nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Wenn man gerne gibt, ist die Belohnung dafür ein Leben voller Segen. Gott sagt, dass er uns in allem segnen, was wir tun und unternehmen. Doch er trägt uns auch auf, beim Geben nicht widerwillig zu sein. Es ist wichtig, dass wir nicht innerlich anfangen zu fragen, was wir mit dem Geld hätten anfangen können, wenn wir es behalten hätten. Egoismus kann uns vor dem Geben angreifen, aber auch nach dem Geben kann sich Verdruss einstellen. Verkäufer von teuren und luxuriösen Dingen kennen das Problem der Kaufreue. Dieser Begriff bezieht sich auf etwas, was sich häufig bei Menschen einstellt, die viel Geld für etwas ausgegeben haben, zum Beispiel ein Auto oder ein Haus. Sobald die anfängliche Begeisterung vorbei ist, stellt sich auf einmal ein panikartiges Gefühl ein. Was habe ich da bloß gemacht? Viele Dinge, die aus einem Impuls heraus gekauft wurden, werden aufgrund dieses Phänomens am nächsten Tag zurückgegeben. Viele Menschen geben, weil sie meinen, es zu müssen, nicht weil sie es wollen. Etwas Ähnliches kann passieren, wenn man von Gott her den Eindruck hat, dass man etwas geben soll und man ihm gehorcht. Wichtig ist also, dass sein Herz nicht nur vor, sondern auch nach dem Geben zu schützen. Es gibt aber auch noch ein weiteres Phänomen, Viele Menschen geben, weil sie meinen, es zu müssen, nicht weil sie es wollen. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt und bereuen es später. Sie trauern dem Geld hinterher, das sie nicht mehr haben. Doch Gott versucht, etwas Tieferes in unserem Herzen zu bewirken. Meint ihr, Gott macht es Freude, wenn wir nach einer guten Tat voll Bedauern sind? Hat er dann in unserem Herzen sein Ziel erreicht? Ganz und gar nicht. Wie wehrt man sich nun gegen Verdruss? Indem man das eigene Geld im richtigen Licht sieht. Ihr habt euch bestimmt eben gewundert über den Christoph. Dass der so schnell mir die 100 Euro gegeben hat, ohne zu wissen, was ich damit machen will. Soll ich es euch verraten? Es war nicht sein Geld. Heike, du bist erleichtert. Ich habe ihm vor dem Gottesdienst, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, du, hier hast du 100 Euro. Ich frage in der Predigt nach 100 Euro und dann kannst du mir die bringen. Wie wäre es, wenn wir das Geld, von dem Gott möchte, dass wir es weggeben, genauso betrachten? Von wem haben wir unser Geld? Von wem haben wir unsere Talente? Von ihm. Also ist es eigentlich gar nicht unser Geld. Wir sind einfach nur Verwalter von dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und wenn ein Verwalter eine Anweisung gibt, etwas zu bezahlen, dann fragt er auch nicht lang danach, warum. Wie wir in einem der letzten Kapitel gesehen haben, gilt das für alles, was wir haben. Alles gehört Gott und wir sind lediglich die Verwalter. Wenn wir uns Gottes Blick auf unser Geld zu eigen machen, wenn wir verstehen, dass alles Gott gehört, ist es leicht, das Geld wegzugeben, wenn er uns darum bittet. Wir geben ihm gern und trauern dem Geld nicht nach. Wir wissen, dass es uns von vornherein nicht gehörte. Wenn ich bei einem Christen selbstsüchtiges Verhalten sehe, weiß ich, dass es mit jemandem zu tun hat, dass ich es mit jemandem zu tun habe, der entweder nicht weiß oder vergessen hat, dass alles Gott gehört. Der Betreffende verhält sich wie ein Eigentümer, nicht wie ein Verwalter. Der Mann, der mir während meiner Predigt das Geld gab, hat es mir im eigentlichen Sinne gar nicht gegeben. Er hat es mir nur zurückgebracht. Ich möchte Sie also fragen, kommt bei Ihnen manchmal nach einer Spende Verdruss auf? Trauern Sie dem Geld hinterher, das Sie verloren haben? Das ist nicht nötig. Denn das Geld hat ihnen von vornherein nicht gehört. Es gibt jetzt noch zwei weitere OPs, die auf unser Herz warten. Gott möchte unser Herz zu einem großzügigen, freigebigen Herz ausbilden, da wir von Natur aus eher egoistisch veranlagt sind. 5. Mose 15, Vers 14, wo es um die Hilfe um den Arm geht, steht, du sollst ihm reichlich aufladen von allem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und als letztes möchte Gott noch, und damit schließt sich der Kreis zu meiner Anfangsfrage, dass wir ein dankbares Herz bekommen. Ein Vers weiter in 5. Mose 15 steht, denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart, dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Wir waren Sklaven dieser Welt und Gott hat uns durch Jesus befreit. Dafür sollen wir dankbar sein. Und jetzt noch ein allerletzter Ausschnitt aus diesem Buch, eine ganz schöne Geschichte. Dann kommt auch die Auflösung zu meiner Frage, zu meinem Vorwort. Was hat eine mit nicht zu wenig. Was hat dankbares Geben mit einer Herztransplantation und einer Erdnuss zu tun und einem 100-Euro-Schein? So stand es in der Vorankündigung. Hier die Geschichte. Wenn Gott unser Herz verändert, geben wir um des Gebens willen, nicht um etwas zu bekommen. Der daraus folgende Segen, den wir empfangen, ist ein Nebenprodukt, nicht das Ziel. Ein wunderbares Beispiel habe ich dafür auf einer Reise nach Costa Rica erlebt, wo ich an einer Bibelschule predigen sollte. Ich fand heraus, dass es dort jeden Freitag ein besonderer Segne-jemanden-Tag gibt. Ein Tag, an dem die Bibelschüler dazu angehalten wurden, andere zu beschenken. Ich hörte von einem Studenten, der kein Geld hatte und für einen Erdnussbauern auf dem Feld arbeitete, um sein Schulgeld bezahlen zu können. Er ging zu dem Bauern und sagte, können Sie mir von meinem Lohn den Preis einer Erdnuss abziehen, damit ich sie am Segne-Jemanden-Tag einer Person schenken kann? Bitte vergessen Sie nicht, wie einfach es für diesen jungen Mann gewesen wäre, bei der Arbeit einfach ein oder zwei Erdnüsse mitzunehmen. Aufrichtige Menschen kann Gott segnen. Der Bauer stimmte zu, also brachte dieser Bibelschüler jeden Freitag eine Erdnuss mit und schenkte sie einem Klassenkameraden. Es überrascht nicht, dass Gott begann, diesen jungen Mann zu segnen, der ein selbstloses, freigebiges Herz hatte. Bald verschenkte er am Segne-Jemanden-Tag keine Erdnüsse mehr, sondern Geld. Am Ende des Semesters kaufte er Stifte und andere Schulmaterialien für die ärmsten Schüler. Am Ende des Jahres hatte Gott ihn so gesegnet, dass er in der Lage war, ein Jahr lang das Schulgeld für einen anderen Studenten mitzubezahlen. Und als er seinen Abschluss machte, zahlte er das Schulgeld für 10 weitere Studenten. Wenige Jahre nach seinem Abschluss kaufte er die Erdnussplantage, auf der er gearbeitet hatte, und übernahm das Schulgeld für zahllose Studenten, die ebenfalls nicht hätten an der Bibelschule studieren können. Und das alles begann, weil Gott an seinem Herzen arbeitete. Er gab, als er nichts weiter geben konnte als eine Erdnuss. Das Entscheidende ist nicht der Betrag, den wir geben, sondern der Beweggrund hinter unserem Geben. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich nochmal zusammenfassen. Nur wer gibt, kann empfangen. Wenn wir nicht bereit sind, das uns von Gott zur Verfügung gestellte Talent zu geben, wegzugeben, kann es sich nicht vermehren. Wer besitzt wen? Wir müssen aufpassen, dass wir das Geld besitzen, nicht das Geld uns. Herztransplantation. Wir müssen Gott an unserem Herzen arbeiten lassen, weil von Natur aus unser Herz nicht seinem Weg folgen kann und folgen will. Ich möchte jetzt einer Entscheidungszeit für Jesus Raum geben, für alle die, die sagen, ja, ich habe noch, nie wirklich Jesus in mein Leben gelassen. Ich habe noch nie wirklich Gott an meinem Herzen arbeiten lassen. Denn das ist der erste Schritt zu allem. Und deswegen bitte ich euch aufzustehen und mit mir ein Gebet nachzubeten, ein Gebet der Hingabe.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.